Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich habe mal eine Frage an dich. Stell dir vor, Friedrich Merz ruft dich an und schlägt dir vor, dass du zukünftig nicht mehr der Steuerfabi bist, sondern der Verkehrsfabi. Ja, die Bedingung ist, du musst also den Themenkomplex wechseln, obwohl du dich eigentlich in Steuern sehr viel besser auskennst. Würdest du die Einladung annehmen?
Ja, nee, also ich habe keine Ahnung von Verkehr, ja, so, also außer dass ich mit meinem Auto alles mal rumfahre und Führerschein habe, aber sonst spielst du auf Carsten Linnemann als neuen Gesundheitsminister an, oder?
Also es gab ja diesen Vorfall, dass er die neuen Kabinettsmitglieder vorstellen wollte, unter anderem einen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater namens Fritz Günstler aus Niedersachsen, glaube ich, kommt der. Der sollte der neue Verkehrsminister werden. Hintergrund ist, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, es noch keinen Ministerpräsidenten aus Niedersachsen gibt. Also wären die jetzt dran gewesen und dann hat man eben rumgefragt, wer könnte denn ein guter Verkehrsminister werden? Und ein verdienter Kollege war eben der Herr Günstler, der aber eigentlich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater ist, ein ausgewiesener Steuerexperte. Keine Ahnung, vielleicht hört der sogar den Podcast. Und der hat dann also kurzfristig zurückgezogen, hat gesagt, das könne er nicht. Er ist ja eigentlich Steuerexperte und kein Verkehrsexperte. Ja, und das ist natürlich ein bisschen ja amüsant fast, wenn man sich dann dieses Thema Linnemann anguckt, der jetzt Gesundheitsminister wird und noch vor einem Jahr das Interview gegeben hat, dass er sich ja damit überhaupt nicht auskennen würde.
Ich kenne den Carsten ja, war auch letztes Jahr in seinem Podcast. Zusammen mit Professor Dr. Lars Feld, kann man sich gerne mal bei YouTube anschauen. Ist eigentlich ein guter Podcast, wurde auch nichts rausgeschnitten. Ich habe da damals schon gesagt, dass es schwer ist für die Menschen, wenn man halt die Wahlversprechen bricht, wie es Friedrich Merz gemacht hat. Wurde alles drin gelassen, also uncut kann man sich bei YouTube reinziehen. Ja, Generalsekretär der CDU, künftig Gesundheitsminister, also wirklich ein guter Typ. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt ja so Politiker, wo man dann denkt, ja, die machen es halt, keine Ahnung, für Ruhm und Ehre. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, auch im persönlichen Gespräch, will er wirklich was bewegen. Aber die Frage ist natürlich, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, die Frage ist natürlich immer, wenn du jetzt da, keine Ahnung, so einen Posten hast und dann kommt halt der Bundeskanzler, muss man auch sagen, da sagen immer alle, ja, würden sie niemals machen. Die Frage ist, wenn der Bundeskanzler zu dir herkommt und sagt, willst du Minister werden oder du sollst oder anders, du sollst Minister werden, ist ja natürlich immer leicht gesagt, dass man sagt, nee, das wird man nicht machen. Jedenfalls, wer sich's anschauen will, in dem Gespräch geht's primär, ja, wer könnt's denken, über Steuern. Damals Generalsekretär der CDU und ich war auch im Podcast vom Generalsekretär der SPD im Willy Brandt-Haus. Ja. Da ging es auch um Steuern, auch wenn der Thumbnail ein bisschen anders ist.
Mit Tim Klüssendorf, ja, der ist ja bekannt für seine, also ich empfinde die manchmal schon polarisierend, die Forderung. Also das steht ja jedem zu, aber ich denke mir da immer so, oh, okay. Aber erzähl mal, wie war denn der Podcast?
Ja, der Podcast war im Prinzip ganz gut, auch ein guter Typ. Ja, jetzt nicht radikal, es sind schon Vorstellungen, wo man sagen kann, kann man mitgehen, kann man nachvollziehen. Aber was ich so ein bisschen schade fand, ist echt ein gutes Gespräch, kann man sich auch bei YouTube anschauen, ist auf dem YouTube-Kanal der SPD. Da ging es um vieles, finanzielle Bildung, wie man bei Gründerin die Bürokratie abbaut. Am Ende ist der Titel, du zahlst ehrlich Steuern, Superreiche rechnen sich arm und auf dem Thumbnail bin ich und Tim Klüssendorf. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, das war auch die Steuertricks der Reichen. Ja, so, und dann links Steuerfarbe, rechts SPD, General. Finde ich auch eine geile Selbstbezeichnung, nicht General, also SPD-General. Ja. Aber der Podcast ist gut, habe neulich mit meinen Großeltern angeguckt. Ja, der Podcast ist eigentlich ganz gut, ja, und auch, sagen wir, vernünftige Forderung. Ja, man kann ja über verschiedene Punkte verschiedene Ansichten haben. Ja, also kann man sich auch reinziehen, wenn man jetzt das Thumbnail sieht und den Titel, dann klickt man vielleicht weg, aber. Oder klickt hin, je nachdem, wer weiß, vielleicht haben sie es deswegen gemacht. Aber inhaltlich ganz okay. Ja, heute soll es ja auch so ein bisschen drum gehen. Da sind wir ja auch relativ nahe. Ich habe dann auch, es war auch witzig, vielleicht eine Pointe aus dem Podcast. Dann ging es um Vermögensteuer und Erbschaftssteuer und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da ging es um die 300 Wohnungen, die Befreiung, Privilegierung von Betriebsvermögen, was ja auch noch beim Bundesverfassungsgericht ansteht. Dann kam er da irgendwie drauf und dann habe ich gesagt, ja gut, also eins ist auch klar, dass man mehr als 300 Wohnungen erbschaftssteuerfrei dann übertragen kann, hängt ja daran, dass es einen Nicht-Anwendungserlass vom Bundesfinanzministerium gibt, weil der Bundesfinanzhof hat ja schon gesagt, diese Grenze von 300 Wohneinheiten ist nicht fix und es muss nicht Erbschaftssteuer befreit sein. Und dann hat ja das Bundesfinanzministerium damals unter Olaf Scholz einen Nicht-Anwendungserlass erlassen und der ist immer noch aktiv. Das heißt, im Prinzip könnte Lars Klingbeil seines Zeichens auch SPD diesen Nicht-Anwendungserlass aufheben und dann halt mit den Ländern sich einigen, dass eben, wenn man das denn wollen würde und nicht nur sagt, dass man es will, dementsprechend diese schon durch den BFH gekippte Praxis auch dann bei den Finanzämtern anwenden lassen. Das ist ganz, ganz witzig, fand ich ein witziges Ding, dass man darauf kommt und eigentlich SPD hält es eigentlich hoch. Ja,
ja, ich finde es nicht so witzig, dass du ihn darauf hingewiesen hast, weil wenn dieser Erlass jetzt aufgehoben wird, wissen alle Zuhörer, an wen sie sich bedanken dürfen.
Gut, die Frage ist natürlich schon, also die Frage muss man sich schon stellen, bevor jetzt eine Vermögensteuer reaktiviert wird, ob es nicht dann sinnvoller ist, wenn man denn was machen will, muss, dann sei mal diese Sonderregelung bei den Erbschaftssteuerrichtlinien und bei den Nichtanwendungserlass zu schließen, ja, ist wahrscheinlich für viele trotzdem besser als eine Reaktivierung, Bewertung dann von allem Möglichen in der Vermögenssteuer. Aber da kann man sich den Podcast mal anschauen. Wir waren unterschiedlicher Meinung. Ja.
Ja,
das ist, glaube ich, logisch. Aber ich finde immer, ich meine, die Frage ist ja auch immer, haben mich natürlich auch ein paar gefragt, worum gehst du denn da hin? Ja, dann sage ich, ja gut, aber wenn du immer nur mit allen redest, die gleiche Meinung haben, dann denkst du auch, du bist irgendwie, keine Ahnung.
Ja, genau. Ist ja, richtig,
so,
ja.
Also von dem her,
absolut.
Wenn die SPD einlädt, bin ich hingegangen. Und wobei, ich muss jetzt fairerweise sagen, das als abschließenden Punkt, bevor wir dann wirklich zu einem anderen SPD-Politiker kommen, nämlich unserem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der einen Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität vorgeschlagen hat. Ein Punkt, ich finde es halt immer, ja, dieses Gegeneinander, ja, so, wer ist denn, also die Steuertricks der Reichen, das ist schon populistisch, muss ich sagen. Superreiche rechnen sich arm, ja, manche Superreiche rechnen sich auch nicht arm und zahlen Unmengen an Steuern, aber.
Ja, es gibt ja auch Gesetze, die das erlauben, ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Trick wäre, sondern es ist halt ein Gesetz, was erlassen wurde, was das erlaubt, also es ist jetzt nicht, dass das irgendwie kriminell wäre, ja.
So ist es. Aber lass uns vielleicht, bevor wir zu sehr abdriften, mal auf diesen Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität kommen, der eben jetzt vom Bundesfinanzminister und von der Justizministerin rausgebracht wurde. Ich glaube, der größte Hammer wahrscheinlich ist die Erhöhung bei Finanzkriminalität, bei Steuerstraftaten, schwerer Steuerhinterziehung, organisierte Kriminalität von 10 auf 15 Jahre und auch, was ganz, ganz interessant ist, dann die Mindeststrafe von einem Jahr, was dann auch dazu führt, dass die Sachen dann öffentlich verhandelt werden. Ich habe in einem Video gesagt, weiß gar nicht, ob das schon online ist, ich glaube nicht, ich habe gesagt, das ist eine neue Content-Idee, wenn die Sachen dann öffentlich verhandelt werden, ja, so könnte man sich mal so einen Presseausweis holen, da sitzt der Steuerfahrer mal da im Gerichtssaal und kommentiert mal ein bisschen. 15 Jahre Freiheitsstrafe, ja, bei bandenmäßiger Steuerhinterziehung, das ist natürlich schon ordentlich, wenn man jetzt sieht, ja, kann sein, je nachdem, was man macht, dass man dann beim Totschlag besser wegkommt, strafrechtlich, wie bei der Steuerhinterziehung. Ja, die Frage ist natürlich, schreckt es jetzt jemand ab? Also aktuell sind es ja 10 Jahre, jetzt dann sind es 15 Jahre. Ich meine, dass das wirklich ausgereizt wird, da muss man schon einiges machen. Also der typische Steuerhinterzieher geht jetzt immer noch, also jetzt noch nicht 10 Jahre in Haft, aber dann künftig 15 Jahre in Haft geht, bleibt mal dahingestellt. Würdest du sagen, Christian, ist dieses Strafmaß das Problem oder sind andere Sachen das Problem?
Ja, das Strafmaß ist, glaube ich, auch stark populistisch. Ja, also ich habe mal versucht zu recherchieren. Das höchste Strafmaß, was es im Bereich Steuerkriminalität gab, war dieser Hanno Berge. Da gab es zwei Verurteilungen, die letztendlich zusammengefasst wurden zu 10 Jahre Strafe, weil das eben aktuell das Höchstmaß ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, also ich habe jetzt nichts gefunden, einen anderen Fall, wo jemand nochmal 10 Jahre wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis ging. Das ist ja hier dieser Cum-Ex-Typ, ne? Also der diese Cum-Ex-Geschäfte so stark befördert hat. So, und da haben wir jetzt also einen Fall, wo jemand mal 10 Jahre ins Gefängnis muss. Und vielleicht wäre das auch angemessen gewesen, dass der 15 Jahre gehen muss. Keine Ahnung, ne? Aber ja, gut, kann man jetzt machen. Und vielleicht auch, Cum-Ex ist eine blöde, böse Geschichte gewesen, dass man einfach da noch ein bisschen kritischer mit solchen Leuten ins Gericht geht, alles klar, aber das sind dann, also vielleicht gibt es sowas nie wieder. Wäre ja schön, wenn die, wenn die Steuerbehörden bei sowas besser aufpassen würden. Ist ja auch nicht so, dass das irgendwie völlig unbekannt war. Man hat ja auch einfach nichts gemacht, man hätte das ja einfach stoppen können, ja. Also es ist jetzt auch eher ein Staatsversagen, dass das so weit gekommen ist, statt dass jemand diese kriminelle Energie hat. Also natürlich hatte er die, aber ihm wurden ja auch Tür und Tor geöffnet fast. Also, ja, ich meine, das wird's, ich finde fast ein bisschen schlimmer, diese ganze, die sehen halt da immer diesen, wie du das schon sagst, ne, diesen Reichen, der da irgendwie sich angeblich irgendwas erschleicht.
Hast du das Video gesehen von Lars Klingbeil?
Ja,
mit der Rolex
und der Porsche weg ist.
Das also, hat das er nochmal halt, klargestellt danach.
Ja, was er damit meint, ne? Also, genau. Also da geht's jetzt hier nicht darum, die Befreiung für die 300 Wohnungen vielleicht zu streichen für die Erbschaftssteuer, sondern der will eben die Rolex haben von irgendwelchen Typen, ne? Aber
ich meine, es ist ja einmal grundsätzlich auch okay, wenn jetzt jemand über Steuerstraftaten dann sich eine Rolex zieht, dass man die dann irgendwie wieder zurückholen kann als Staat und sich die da aus der Nase rumtanzen lässt. Aber es ist immer so ein bisschen, und das hat natürlich auch viele angegriffen, die auch viel Steuern in diesem Land zahlen, es ist immer nur so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. So, ich glaube, da ist die Akzeptanz wäre, glaube ich, höher, wenn man sagt, man macht das so, um dass einfach diejenigen, die ehrlich ihre Steuern zahlen, dann eben da nicht das Gefühl haben müssen, dass es da irgendwie zwei verschiedene Rechtsrahmen gibt. Also,
ich hab mir da auch nochmal die Zahlen angeschaut. Also, es gibt Zahlen für 2024 und da zeigt sich, dass es 50.000 Steuerstrafverfahren gab. Und was ich besonders interessant fand, dass insgesamt 29.000, also mehr als die Hälfte davon, überhaupt nicht zu einer Verurteilung geführt haben. Und das entspricht auch dem, was meine Erfahrung als Steuerberater ist und was wir auch schon mal in dem anderen Podcast, ich glaube 4, 5 Folgen her, mit dem Markus Wollweber, der ja auch Steuerstrafanwalt ist, diskutiert haben, dass natürlich dieses Thema Steuerstrafe, da ist sicherlich irgendwie so eine Bande, auch gibt's auch, ne, so dass irgendjemand mit wirklich relativ klar versucht, so ein Umsatzsteuerkarussell aufzubauen. Aber eine Vielzahl der Fälle sind doch einfach auch Unternehmer, die einfach eine Vielzahl an steuerlichen Pflichten aufgedrückt bekommen, teilweise ja einfach auch nur die Steuern als durchlaufenden Posten für den Staat erheben, also Umsatzsteuer, Lohnsteuer. Und dabei natürlich wirklich eine Vielzahl relativ komplexer Regelungen beachten müssen. Und da passiert halt auch mal ein Fehler. So. Und was ja jetzt, das hatten wir da auch besprochen in dem Podcast, was man ja schon feststellen kann, ich weiß gar nicht, ob das die Zahlen so belegen, aber das kann ich auch aus meiner Praxis so wiedergeben, dass das Thema, ja, da wird halt mal schnell ein Steuerstrafverfahren aufgemacht, weil könnte ja sein, dass das mit Absicht war und dann wird halt ermittelt. Das ist eine Riesenbelastung für die Unternehmer, finde ich. Und dadurch, dass man das dann eben jetzt auch nochmal auf ein anderes Level hebt und sagt, das ist ein Verbrechen, diese Verfahren müssen immer zur Anklage kommen, verschärft man natürlich auch einfach so dieses Verhältnis zwischen Staat und Unternehmer ganz enorm. Also ja, also und damit ist das auch aus meiner Sicht ein Standortnachteil für Deutschland. Interessant bei den Zahlen ist auch, dass von den 50.000 Steuerstrafverfahren 10.000, also jedes fünfte, wurde eingestellt gegen Geldauflage. Und das bedeutet, also ich kenne das in der Praxis so, stell dir vor, du gibst deine Steuererklärung an. Hier, das war ja gerade auch bei dem grünen Bundestagsabgeordneten und der hatte halt vergessen, seine Zweitwohnsitzsteuer abzuführen für seine Wohnung in Berlin. So. Und dann fällt das irgendwie auf und dann wird da eben ermittelt und oftmals geht das dann so aus und man sagt, naja gut, du hast jetzt hier 5.000 Euro Steuern zu wenig gezahlt die letzten 5 Jahre. Wir wissen aber jetzt gar nicht so richtig, ob du das mit Absicht gemacht hast oder nicht. Also oder wir gehen davon aus als Staat, der Steuerpflichtige sagt, ich habe aber gute Argumente, warum ich das eigentlich nicht mit Absicht gemacht habe, dass ich das widerlegen kann. Aber der Staat bietet an, das Verfahren einzustellen gegen Geldauflage von zum Beispiel 3.000 Euro. Und dann kann man als Steuerberater da immer noch mal versuchen, mit der Behörde zu verhandeln und sagen, komm, mach nicht 3.000, wir machen 2.000 oder 1.500. Wenn man das mal mit den Tagessätzen durchrechnen würde, würde man eigentlich auf niedrigeren Betrag kommen. Also man kann ja mal ein bisschen noch verhandeln und dann einigt man sich und sagt eben, komm, wir stellen das ein. Der Steuerpflichtige zahlt eine Geldauflage von 2.000 Euro und dann ist die Sache erledigt. Und das sind 10.000 Fälle, die so enden. Und die meisten Mandanten oder Steuerpflichtigen, die sagen eigentlich, hey, ich bin eigentlich unschuldig. Ich hab das nicht mit Absicht gemacht. Keine Ahnung, ich habe jetzt das Beispiel mit dem Bundestagsabgeordneten gemacht, war vielleicht nicht so passend. Zweitwohnsitzsteuer nicht angeben, spricht schon vieles dafür, dass man es vielleicht auch einfach versäumt hat oder leichtfertig in Kauf genommen hat. Wie auch immer, in vielen Fällen ist es einfach auch so, dass die echt, also ich habe ja solche Fälle auch auf dem Tisch, die dann sagen, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Aber du sagst natürlich dann, na gut, du könntest jetzt die 2.000 Euro zahlen. Oder wir gehen natürlich das wird dann an die Staatsanwaltschaft übergeben, dann wird es öffentlich, also dann wird es verhandelt und dann muss ein Richter entscheiden und keine Ahnung, ob der das auch so sieht wie du und du hast dann noch die ganzen Verteidigungskosten in Form der Rechtsanwälte. Eigentlich ist diese Geldauflage der bessere Deal für dich. Und wenn ich das richtig einordne, wäre es so, wenn dieses ganze Thema Steuerhinterziehung jetzt ein Verbrechenstatbestand wird, dann sind diese Einstellungen gegen Geldauflage, das ist ja hier 153a StPO, Strafprozessordnung, dann sind die nicht mehr möglich, habe ich zumindest, ist mein Verständnis, ja. Und das ist natürlich auch wieder total verwaltungsaufwendig, ja. Und die Unsicherheit steigt. Keine Ahnung, was das soll. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja, ich meine, da kann man echt nochmal, deine Punkte decken sich ja auch mit dem Podcast, ja, wo man den Herrn Wollweber zu Gast gehabt haben und der lohnt sich mal anzuhören. Vielleicht hört ja hier auch jemand zu, der aktiv mitentscheiden kann beim Gesetzgebungsverfahren. Also vielleicht das nochmal anhören, bevor man abstimmt. Es ist nicht alles positiv. Ich glaube, so in der breiten Masse der Gesellschaft denkt man dann, naja, das sind halt nur höchst kriminelle Leute, die dann halt Steuern hinterziehen und dann kaufen sie sich frei, weil sie eh so viel Geld haben. Ja, aber wie du sagst, das können natürlich auch ordentlich die Bürokratie erhöhen. Ja, das macht es sowieso. Ich meine, für die ganze Geschichte hier sollen ja 1.500 neue Stellen geschaffen werden bei Steuerfahndung und Zoll. Bin mal gespannt. Also die konkreten Gesetzesentwürfe sollen im August ins Kabinett. Dann schauen wir mal, ja. Aber klar, das kann natürlich auch zu Bürokratie führen.
Ich meine auch da nochmal die Zahlen. Durch diese ganzen Steuerstrafermittlungen gab es ein Mehrergebnis für den Staat von 2,6 Milliarden Euro in 2024. Das ist in etwa so viel, ein bisschen weniger nehmen wir auch mit der Alkoholsteuer ein. Also das ist, so sollte man sich natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich glaube, es gibt auch diese Erhebung, dass man sagt, ein Betriebsprüfer führt zu 1 Million Euro mehr Ergebnis. Also so viel Umsatz machen meine Mitarbeiter nicht, ja. Also das ist schon effizient. Aber ich frage mich jetzt zum Beispiel, wenn du diesen Apparat beispielsweise verdoppelst, dann kommen da vielleicht 5 Milliarden raus. Auch okay, ne? Aber das ist ja so schnell auch wieder ausgegeben für irgendwelchen Firlefanz im Bundeshaushalt. Und wenn du es jetzt verdreifachst, vervierfachst, da kommt ja nicht immer mehr Geld raus. Also da ist ja irgendwann dann auch so die Schwelle erreicht, wo man sagt, okay, da lohnt sich's noch, immer tiefer zu prüfen und dann kommt auch ein entsprechendes Mehrergebnis raus und andere Sachen sind vielleicht einfach nur, okay, ich prüfe, finde nichts und hake wieder ab und gehe wieder. Ne? Also sicherlich kann man da noch ein bisschen die Zitrone weiter ausquetschen oder auch für Gerechtigkeit sicherlich sorgen. Das ist ja auch so ein Punkt, dass alle sagen, wie kann das eigentlich sein, dass ich bei den ganzen Friseuren, Barbieren, Dönerläden da irgendwie nur bar zahlen kann und relativ offensichtlich ist, dass das nicht richtig versteuert wird und der ganz normale Restaurantbetrieb hat natürlich dadurch unfaire Konkurrenz. Das ist natürlich klar, dass das auch irgendwie ja für Wettbewerbsgerechtigkeit gesorgt werden muss, aber das Framing hier ist natürlich ein ganz anderes, ja.
Ja, ich meine, da ab 100.000 Euro Jahresumsatz, das sollte eigentlich 2027 schon kommen, aber jetzt soll 2028 kommen, die Registrierkassenpflicht. Dann kann man nicht mehr wie bisher noch in eine offene Ladenkasse kassieren, in die Schublade das Geld legen, sondern muss es dann künftig über eine Registrierkasse laufen lassen. Sollte, wie gesagt, nächstes Jahr schon kommen. Jetzt aber nochmal ein Jahr Zeit. Aber dann muss man die kreative Buchführung dann abschafft, wenn man sie noch hat.
Ja, ich glaube, das erleichtert die Prüfung ganz enorm, oder? Also jetzt ist es ja so, wenn du so eine offene Ladenkasse führen kannst, da zählst du halt am Ende des Tages dein Bargeld, was du in die Kasse reingenommen hast und guckst, wie war dein Kassenanfangsbestand. Hast du morgens mit 500 Euro in der Kasse gestartet, hast am Ende des Tages 2.000 drin, dann hast du ja 1.500 Euro eingenommen und das ist dann dein Umsatz. Aber jetzt ist natürlich bei diesem Zählvorgang am Ende des Tages niemand dabei vom Finanzamt, ja. Und das heißt, wenn da jetzt mal der ein oder andere Hunderter unter den Tisch fällt beim Zählen, ist es natürlich herausfordernd, das nachzuweisen. Da muss man sich ja immer so langhangeln mit, ja, das kann ja gar nicht stimmen anhand deiner Materialeinkäufe, dass du so und so viel verkauft hast. Und wenn man jetzt aber so eine elektronische Registrierkasse hat oder haben muss, bedeutet das ja, jeder Verkauf muss da gebonkt werden, ne? Also in der Kasse erfasst werden. Und dann kannst du natürlich wunderbar mit Testkäufen, gehst halt einfach als Finanzamt hin und bestellst den Döner und guckst, ob der jetzt auch wirklich in die Kasse eingetippt wird. Und wenn nicht, hast du ja schon ein gutes Beweismittel, dass auch da die Kasse nicht richtig geführt wird. Das erleichtert die Kontrollen, glaube ich, enorm. Da gibt es auch immer wieder Betriebsprüfer, die sich öffentlich äußern und sagen, das wäre ganz, ganz wichtig, dass diese offene Ladenkasse abgeschafft wird. Andererseits gibt es dann wieder die Kindergartenbetreiber, die sagen, wir machen hier so einen kleinen Kuchenbazar und wollen jetzt nicht uns dafür extra eine Kasse anschaffen. Da muss man, und so versucht man, glaube ich, hier das Gleichgewicht zu halten, indem man sagt, ab 100.000 Euro Umsatz. Und ich glaube auch da wieder, wenn jetzt irgend so ein Laden sagt, na, ich habe nicht über 100.000 Euro Umsatz, hat aber 5 Beschäftigte, dann spricht ja schon vieles dafür, dass diese Grenze überschritten ist. Aber da wird es dann wahrscheinlich auch spannende Gerichtsentscheidung geben, dass jemand sagt, ne, das Finanzamt sagt, du hättest eigentlich so eine Kasse führen müssen und der sagt, nee, ich habe nur 99.000 Euro Umsatz gemacht, muss ich gar nicht. Also ganz, ganz trennscharf ist das dann auch nicht. Ja.
Jetzt haben wir schon kurz über die Rolex und den Porsche, die da erstmal weg sein sollen, laut Finanzminister Klingbeil. Ja. Das ist da den Hintergrund, dass man eben auch eben das Vermögen sicherstellen will und bei begründetem Verdacht dann schneller beschlagnahmen soll. Ja, also hat es ja in der Vergangenheit schon öfter mal gegeben, habe ich auch mal ein TikTok-Video drüber gemacht, wie irgendwelche Goldplatten dann von Bushidos Manager da versteigert worden sind. Da gibt es ja schon verrückte Aktionen. Grundsätzlich ist es ja richtig, aber ja, ich glaube, die Kommunikation war da so ein bisschen, unnötig, ja.
Ich verstehe das so, ich meine, da bin ich jetzt nicht so tief in das Gesetzesvorhaben eingestiegen, aber ich verstehe das so, dass du halt im Zweifel auch beweisen musst, wenn du Vermögenswerte hast, wo kommen die her? Und wenn du es nicht beweisen kannst, dann kann man es dir auch wegnehmen. Also ist natürlich ein starkes Eingriffsrecht, wenn das so ausgestaltet wird, aber das habe ich so zwischen den Zeilen rausgelesen, dass das so in die Richtung gehen soll. Na, da machst du irgendwo eine Hausdurchsuchung bei einem und dann findest du da irgendwelche Goldbarren und weißt, und das passt aber gar nicht zu seinen Einnahmen. Wie hat er sich das jemals leisten können? Schenkung kann er auch nicht nachweisen. Also im Zweifel nimmt man es ihm erstmal weg. So habe ich das verstanden. Ist natürlich, wenn das so käme, wäre das natürlich auch eine relativ harte Möglichkeit, da einzugreifen.
Absolut, ja.
So, dann gibt es natürlich noch so viele Sachen, die, glaube ich, ja, irgendwie einfach auch Sinn ergeben. Also, dass die Behörden stärker zusammenarbeiten sollen. Dann gibt es ja diese. Oder vielleicht gehen wir noch mal kurz auf diese Dividendengeschichten ein. Also da gibt es ja immer noch dieses, wir haben ja gerade über Cum-Ex gesprochen, das war ja dieser Hanno Berger. Und es gibt ja immer noch diese Cum-Cum-Geschäfte. Da ist es ja so, dass man versucht, die Kapitalertragssteuer sich erstatten zu lassen, ja, indem man auch Aktien rund um den Dividendenstichtag handelt, aber dann auch ausländische Akteure mit einbezieht. Ich glaube, da gab es ja kürzlich auch eine Hausdurchsuchung bei der Deutschen Bank, die relativ viel Schlagzeilen gemacht hat. Das Thema scheint also noch nicht ausgestanden zu sein und da will man dann auch stärker reingehen. Ich weiß gar nicht, ob man dafür jetzt echt ein neues Gesetz braucht oder ob man da einfach auch bei den bestehenden Fällen besser hingucken könnte. Gut, dass man es nochmal mit aufschreibt. Kann man, glaube ich, einfach so umsetzen, vermute ich mal. Was ich interessant finde, also ein Punkt ist auch, da muss ich ein bisschen schmunzeln, sie wollen sich verstärkt auf die Vereinfachung des Steuerrechts einsetzen, unter anderem durch Typisierung und Pauschalisierung, damit die Steuererklärung erleichtert wird. Und da habe ich einen Vorschlag oder einen Tipp, wie man das umsetzen könnte. Man könnte zum Beispiel die Ausnahme abschaffen, die Gewerkschaftsbeiträge zusätzlich zum Erwerbungskostenpauschbeitrag abziehen zu können. Das könnte man also wieder abschaffen, was ihr da eingeführt habt. Also bisher, das ist ja ein hehres Ziel, ne, zu sagen, es wird alles einfacher, aber bisher hat alles, was die SPD hier so vorgeschlagen hat, hat eher dazu, zum Gegenteil geführt. Mal gucken, ob das... was da so für Vorschläge noch weiterkommen. Vielleicht ja. Ist es auch schon so, dass man den Pauschbetrag um 200 Euro erhöhen will. Das war jetzt auch zuletzt bekannt gegeben worden. Vielleicht geht es so in die Richtung. Den Werbungskostenpauschbetrag bei Kapitaleinkünften könnte man auch erhöhen.
Ja,
aber das wird, glaube ich, nicht passieren.
Ja, da man könnte viele Pauschbeträge erhöhen, die ja zum Teil seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten gleich sind. Also, jo, aber das ist natürlich, also glaube ich nicht dran. Also zumindest nicht kurzfristig.
Genau. Tja, dann gibt es diesen, ich meine, diesen öffentlichen Pranger. Da soll also dann ein Register geschaffen werden, in dem Unternehmen, die Steuerstraftaten begangen haben, ja, eingesehen werden können. Das hast du ja auch schon angedeutet mit dem öffentlichen Verhandlungen. Mhm. Ich hatte da auch ein Video zu gemacht, da hat eine drunter geschrieben, das ist ja toll, so ein Pranger, da kann ich ja, weiß ich ja gleich, wo ich meine nächsten Kunden finde. Ich weiß gar nicht, was der für Dienstleistungen angeboten hat. Aber ich weiß gar nicht, ob man da jetzt deswegen sagt, um Gottes Willen, ich will nicht in diesem Pranger landen. Ich glaube, das ist irgendwie auch albern, finde ich. Wäre jetzt zumindest so mein Gefühl. Ne? Ist jetzt zum Beispiel auch okay, bei der Deutschen Bank gab es jetzt die Hausdurchsuchung, das ist doof und für den Vorstand ist das bestimmt sehr unangenehm. Aber dass man deswegen jetzt sagt, man kündigt sein deutsches Bankkonto, weil da in irgendeiner Abteilung irgendwas schiefgelaufen ist, ich glaube, da verkennt man auch so ein bisschen, wie die Bürger da zu diesem Thema stehen. So, Fabian, dann ein anonymes Meldeportal gibt es ja schon für
Steuerhinterziehung. Bei mir in Baden-Württemberg.
Schleswig-Holstein, Niedersachsen macht sowas auch schon. Wie ist das so? Bei euch ist das
ich
so,
hab
dass
man da...
Ich habe
noch keinen gemeldet.
Das finde ich löblich, aber ja, wenn da der Ehekrieg ausbricht, könnte man ja auf
die
Idee
kommen. Da habe ich eine witzige Geschichte, die ich in der Kanzlei erlebt habe. Da ist Ehemann fremd gegangen und die Ehefrau, normal, also keine Ahnung, die hat ihn jetzt nicht angeschrien oder eine riesige Szene gemacht, sondern hat einfach dann angefangen, so die Infos zu sammeln, was ihr Ehemann da nicht so richtig steuerehrlich macht und hat es dann gebündelt dann auch zur Staatsanwaltschaft gebracht und hat das Finanzamt informiert. Und als dann die Fahndung da vorbeigeschneit hat, waren die wirklich bis ins Detail informiert. Und derjenige hat dann nicht mehr so viel Spaß gehabt. Ja.
Aber das Interessante an der Sache ist ja, dass, also ich, ne, das will man einfach noch ausbauen, solche Whistleblower-Systeme, auch für das Thema Steuerhinterziehung. Offensichtlich gibt es da ganz gute Erfolge aus den Meldeportalen, die es da in den Bundesländern schon gibt. Und das Besondere ist ja auch, dass es wie so ein anonymes Postfach gibt. Also, dass man dann letztendlich als Behörde dann auch Rückfragen stellen kann und derjenige, der das meldet, bleibt immer anonym. Und also es ist wahrscheinlich eine große Hilfe, Steuerstraftaten aufzudecken und das könnte sicherlich dann bundesweit auch Schule machen, mal schauen, ja. Also ich vermute mal, dass das so in diese Richtung geht, diese Ankündigung, dass man so eben Hinweisgeberstrukturen auch schaffen will.
Ja, also künftig kann man dann anonym, ich finde halt, also kann man machen, so die Frage ist ja sowieso, warum das nicht einmal einheitlich gemacht wird, ein System gebaut wird bundesweit. Ja, und da kann man ja am Ende immer noch schauen, der Fall ist jetzt in, was weiß ich, 79098 Freiburg, dann schiebt man es halt dann automatisiert am Ende nach Baden-Württemberg, beziehungsweise dann nach Freiburg oder irgendwo anders hin. Die Frage ist ja auch, warum 16 Mal jetzt so ein Ding gebaut wird, weil es kostet wahrscheinlich dann 16 Mal dasselbe. So, ich frage mich auch, was das für einen Sinn macht. Wenn man das machen will, kann man das ja machen. Dann muss man sich einmal abstimmen unter den Bundesländern, macht man das? Wenn ja, dann baut man halt eine Plattform und aktuell baut man dann 16 unterschiedliche Plattformen. Ja, so, also,
gut, andererseits, dass wir das eben so in Bundesländern aufgeteilt haben, hat ja, also finde ich, hat natürlich auch gewisse Vorteile, aber gut, da bin ich überhaupt nicht so im Thema, was das für die Strafverfolgung dann für Nachteile mit sich bringt. Jedenfalls will man da auch enger zusammenarbeiten, mehr Daten sammeln, fand ich auch ganz interessant, also mehr Daten sammeln und den Zoll stärken. Da ist unter anderem auch die Rede von dieser FIU. Das ist ja so eine Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Und da gibt es eben so eine Einheit beim Zoll, die nennt sich FIU. Weißt du es zufällig, wie das ausgeschrieben heißt?
Ich glaube Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Aber da müsste ich auch nochmal googeln.
Ja, okay.
Pass mal auf. Ja, gut, Financial Intelligence Unit.
Ah ja,
Ja,
okay. Oh ja, also schöner englischer Begriff.
Englisch sogar. Also, aber
Ja.
es gleich, also meint dasselbe. Ja, also.
Ja.
Ja.
Und hier ist ja das Besondere, was man, glaube ich, auch kritisieren kann, ist, es gibt ja seit 2017 so viele Geldwäschepflichten. Ne? Also die Banken müssen ja Ungereimtheiten dieser Behörde melden. Selbst wir als Steuerberater müssen ja unter bestimmten Umständen, wenn wir jetzt sehen, unsere Mandanten bekommen hier immer Gelder aus dem Iran und wir können nicht so richtig nachvollziehen, für was das ist, könnten wir als Steuerberater in die Situation kommen, dass wir unsere Mandanten dorthin melden müssen, obwohl wir ja eigentlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind oder Notare oder so, ne? Und da ist eben das Besondere, dass da unzählige Datensätze liegen. Also da gab es auch große Medienberichte eigentlich dazu. Das war so in den Jahren 2022. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt besser ist, dass da über 200.000 Verdachtsmeldungen liegen in diesem FIU-Portal, die sich letztendlich kaum jemand angesehen hat. Da liest man dann, dass es ein chaotischer Datenbestand ist, der da einfach gesammelt wird und eben keiner so richtig weiß, was er mit den Daten machen soll. Man könnte sie ja vielleicht auch löschen, wenn die, ne, nicht gebraucht werden. Also das hat, und wenn man geht da natürlich jetzt weiter, will sicherlich da auch Personal aufbauen, um mit diesen Daten wirklich was anfangen zu können. Und da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Punkt. Es soll ein Datenanalysezentrum geben, wo dann eben viele Daten von verschiedenen Behörden zusammenlaufen und dann eben mit KI teilweise auch die Auswertung erfolgt. Macht ja Sinn. Also wäre ja dumm, wenn man KI nicht nutzt. Aber es geht eben schon viel in die Richtung, wir wollen erstmal ganz viele Daten sammeln und dann gucken, was wir damit anfangen können. Und auch da sagen Kritiker, dass man dann ja so eine riesige Finanzdatei hat. Und wenn dann, also ich meine, man könnte sich ja auch die Frage stellen, wenn man jetzt mal, ne, irgendwann ein politischer Gegner ist, dann gibt es da so eine riesige Finanzdatei über einen. Will man das eigentlich? Muss das sein? Ist das wirklich notwendig, solche Datenmengen beim Staat zu sammeln? Also erreicht man damit das Ziel überhaupt? Oder geht das Ziel auch mit milderen Daten, also mit milderen Mitteln zu erreichen, ohne so viel Daten sammeln zu müssen als Staat? Ja, ich glaube, diese Frage kann man sich stellen. Ich kann sie nicht beantworten, aber fände ich auch gut, wenn man das mitdenkt, dass man nicht völlig wild Daten sammelt, ohne dass man sie wirklich braucht für die Strafbekämpfung.
Ja, ich bin mal gespannt. Also es soll ja auch jetzt so mit KI, die Sachen sollen ausgewertet werden und dann soll man künftig dann bessere Erkenntnisse erlangen, indem man eben, keine Ahnung, vom Nachbar die Daten auswertet und dann schaut über eine KI, was könnte man denn da auch noch rausfinden. Das ganze KI-Thema wird eh noch sehr spannend werden. Haben wir letztes Mal gesagt, machen wir mal eine Folge drüber. Aber jetzt ist der Aktionsplan dazwischen
Ja.
gecrashed.
Aber
Genau.
es ist natürlich auch stark, das gab es doch immer bei der Schufa, ne? Die wurden doch da, glaube ich, auch verurteilt, weil du ja dann teilweise einfach nur, weil du in einem bestimmten Postleitzahlengebiet gewohnt hast, wo eben viele Zahlungsausfälle sind in irgendeinem schwierigen Stadtteil. Alleine deswegen hattest du auch ein schlechtes Schufa-Scoring. Und das ist natürlich irgendwie was, wo man sagen kann, na gut, das dürfte jetzt mit dem Grundgesetz nicht so sehr vereinbar sein. Aber die Gefahr ist ja, wenn man da KI, also die lernt ja irgendwie, okay, was Kriminelles sieht wahrscheinlich so und so aus. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass die dann nicht irgendeine Herkunft oder ne, als zentrales Kriterium nimmt, um zu sagen, Mensch, dein Datensatz könnte besonders verdächtig sein, weil du die und die aus dem und dem Stadtteil kommst, ja. Also weiß ich nicht, ob das
Absolut.
dann zulässig wäre, wenn das System so aufgebaut ist. So wäre es, ja.
Ja, also was gibt's sonst noch, Christian?
Ja, ich finde noch interessant, also ich meine, für mich war das klar, dass das kommt. Jetzt ist, also ich meine, auch wann es kommt, ist die große Frage, aber das hat sich ja aus der EU schon abgezeichnet. Alle wissen ja, ab nächsten Jahr wird es ja relevant mit der E-Rechnung. Ne? Alle ab 800.000 Euro Umsatz müssen das ja nun nächstes Jahr endgültig machen. Wir sprechen jetzt schon lange drüber und die
B2B, ja.
Frist läuft jetzt ab, genau, für B2B-Rechnungen. Aber das wird ja dazu führen, dass es eigentlich jeder. Viele Unternehmen schreiben ja auch mal eine B2B-Rechnung. Das heißt, du brauchst irgendwie ein System, so eine E-Rechnung ausgeben zu können. Und interessant ist eigentlich natürlich, wenn man sich überlegt, ja, warum macht man das eigentlich? Geht es da nur um Digitalisierung? Aber das Big Picture ist ja, dass du irgendwann so ein Meldesystem hast vom Staat, wo du dann die Rechnung direkt hinschickst. Also das heißt, du erzeugst die E-Rechnung, schickst sie vielleicht gar nicht als erstes zu deinem Kunden, sondern zu einem staatlichen Meldesystem, bei dem diese E-Rechnung dann liegt. Und dort kann sich der Kunde die zum Beispiel abrufen oder du schickst sie parallel zum Kunden. Aber du musst letztendlich Echtzeit deine erstellte Rechnung auch dem Staat melden. Und das macht es natürlich viel einfacher, dann auch solche Umsatzsteuerkarusselle aufzudecken. Davon gehe ich zumindest aus, ja, weil man natürlich sofort sieht, okay, das ist die Lieferkette, der hat die Rechnung geschrieben, der hat sie dort geltend gemacht und am Ende ist das hier der Missing Trader, der dann vielleicht ausfällt und deswegen es zu diesem Steuerbetrug kommt. Da sagen jetzt viele, ja, macht dann der Staat auch meine Buchhaltung gleich und geben die mir auch gleich die Vorsteuer zurück. Also ist ja wirklich für mich auch als Steuerberater sehr, stelle ich mir da viele Fragen. Ja, was bedeutet das denn eigentlich, ne? Für uns, wenn man die Daten zuerst an so eine Behörde gibt und wir sie als Steuerberater zum Beispiel dann als Letzter bekommen, um dann die Buchhaltung zu fertigen. Ich glaube, in anderen Ländern ist das ja auch schon so, ne? In Italien, die sind da, glaube ich, Vorreiter. Also gibt es da auch ganz, ganz gute Länder, an denen man sich da orientieren kann.
Dann hat ein Punkt, habe ich so ein bisschen überrascht, weil wenn es um die Aufbewahrungsfristen für diese Buchungsbelege geht, da hat man ja erst das eigentlich von 10 auf 9 Jahre runtergeschraubt, dann hat man wieder eine Rolle rückwärts gemacht bei den Bank- oder Unterlagen von Banken und jetzt sollen die Aufbewahrungsfristen für diese Buchungsbelege auf 15 Jahre verlängert werden, dass man eben da Beweismittel sichern kann. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Wie siehst du das?
Ich habe mich wiederum damals gewundert, dass diese Reduzierung der Aufbewahrungspflicht als große Bürokratieentlastung verkauft wurde. Ich glaube, das war ja noch zu Ampelzeiten. Weil, ich meine, das ist ja jetzt alles digital. Also, oder spätestens jetzt mit der E-Rechnung wird das mehr oder weniger digital. Also es gibt natürlich noch so ein paar kleinere Unternehmen, die das immer noch ausdrucken. Wer das tut, sollte das unbedingt ändern. Ich war letztens auch mal bei Dativ, die haben mir gesagt, 40% der Kanzleien nutzen immer noch nicht irgendein Tool, um Rechnungen digital zu erfassen. Also es ist offensichtlich immer noch so, dass viele das in Papier machen und die müssen natürlich dann diese blöden Ordner noch länger aufbewahren. Das ist nervig, ne? Brauchst du mehr Platz. Die Aufbewahrungsrückstellung fällt ein bisschen höher aus, weil du eben einige Kisten mehr irgendwo aufheben musst. Aber der Trend geht doch dahin, dass das alles digital ist. Das heißt, ob ich nun den Dativ-Datensatz oder den SAP-Datensatz, wo die Daten elektronisch sind, ob ich den jetzt 8 Jahre oder 10 oder 12 oder 15 aufhebe, ist doch völlig egal. Also das kostet ja jetzt nicht mehr Geld. So sehe ich das zumindest. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht angefangen, dann alle verrückt zu machen und zu sagen, schmeißt eure Unterlagen eher weg, weil interessant war ja auch die strafrechtliche Verjährung, die ist ja nicht auf 8 Jahre runtergegangen, ne? Also rein theoretisch hätte das Finanzamt ja im 9. Jahr kommen können und sagen können, Mensch, wir haben in der Steuerveranlagung 2016 haben wir noch irgendwas gefunden, da haben wir irgendeine Meldung gehabt, da wollen wir jetzt noch irgendwelche Steuern von dir und du kannst dich gar nicht mehr dagegen verteidigen, weil du die Unterlagen weggeschmissen hast. Deswegen habe ich keinem empfohlen, das zu tun. Deswegen finde ich das jetzt ja auch nicht so schlimm, dass man das jetzt wieder erhöht. Genau, das ist zumindest so meine Sichtweise.
Was auch aus meiner Sicht brutal bürokratisch sein könnte für Unternehmen, die im Ausland arbeiten, dass sie künftig auf sogenannten Spiegelservern in Deutschland die Sachen aufbewahren sollen. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Zahlungsdienstleister, was weiß ich, PayPal oder so, einen Server in den USA hat, dann muss er dasselbe nochmal wahrscheinlich in Realtime irgendwie in Deutschland auf einem Server spiegeln. Also im Prinzip doppelte Kosten, wahrscheinlich auch noch höhere Kosten, weil in Deutschland die Server teurer sind, ich weiß es nicht. Das finde ich auch krass, also weil das könnte ja wirklich auch für ausländische Unternehmen dann zu hohen zusätzlichen Kosten führen. Ne?
Dürfen wir Verbraucher dann zahlen?
Also das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht so, ob das so sinnvoll ist. Aber irgendjemand wird sich hoffentlich so Gedanken gemacht haben. Ne?
Ja, da wird sicherlich das Problem dahinter stecken, dass du dann irgendwann der Meinung bist, ja, du willst irgendwo die Daten abgreifen. Keine Ahnung, das war ja früher auch so bei Airbnb, gab es ja mal dann plötzlich, ne, wo die angefangen haben, auf da Auskunftsersuchen zu stellen und dann haben die eben die Daten rausgegeben, dann sind ganz viele Airbnb-Vermieter aufgeflogen. Wobei ich ja, ist ja die Frage, ne, ist das jetzt wirklich erforderlich, dass die Daten dann in Deutschland liegen? Offensichtlich gibt es dann irgendwelche Anbieter, die auf diese Auskunftsersuchen nicht antworten. Und dann will man ja, dass wenigstens noch irgendwo den Server da beschlagnahmen können, um dann die Daten auslesen zu können, um dann damit irgendwelche Leute zu überführen. Das scheint ja dann das Problem zu sein, warum man das einführt. Und kann mir schon vorstellen, ja, also gerade jetzt so im Bereich Krypto, das ist ja auch hier ein weiterer Punkt, dass man da auch noch mit anderen Ländern zusammenarbeiten will. Ich glaube, da gibt es 26 Partnerstaaten, gibt es auch irgendwelche Abkommen, die dazu führen, dass man eben die Daten, die auf solchen Krypto-Plattformen, ja, dass man die einfach austauscht, dass man den Namen, Anschrift, Adresse, bla bla bla.
Das wird zum ersten Mal am 1. Juli 2027 gemacht. Also 2026 wird wild gesammelt von allen Börsen und dann wird es dann praktisch zwischen den nationalen Finanzbehörden ausgetauscht zum 1.7.2027. Also wer seine Krypto so nicht gemeldet hat in der Steuererklärung, soll es mal nachholen. Registrierkassenpflicht haben wir schon angesprochen, was das Thema Krypto angeht, also nicht direkt Krypto, aber zumindest die dahinterliegende Technologie, die Blockchain, die soll sich als Ermittlungsinstrument etablieren, ja, und unter anderem auch dazu dienen, dass man eben solche, ja, Verschleierungsdienste unter anderem für Kryptowerte eben aufdeckt. Ich glaube, das ist mitunter auch stark genutzt worden und soll es eben künftig abnehmen. Ja. Transparenz schaffen ist eh ein weiterer Punkt. Ja. Öffentliches Register wegen schwerer Steuerstraftaten. Man sieht schon, dass man natürlich da vieles aufgrund der schlechten Datenlage macht oder zumindest der manchmal vielleicht auch gedacht schlechten Datenlage. Also vieles ist Informationen sammeln. Ja, jetzt wo die FDP nicht mehr im Bundestag ist, wird es wahrscheinlich auch.
Da darf keiner, der mehr stört, ne? Jetzt kann es losgehen mit der Datensammlung. Also gut, aber es ist schon so, könnte man kritisieren, ne? Oder sollte man auch mal hinterfragen, ob das dann so okay ist.
Also es gerade in Deutschland mit der Historie war ja auch nicht immer super toll in der Vergangenheit, in der Geschichte, dass da alles gesammelt wurde und viele dann auch irgendwie unter Generalverdacht gestellt werden, weil das vergisst man manchmal. Ich habe zum Beispiel im Podcast mit Herr Glüssendorf gesagt, ja, man müsste eigentlich so ein bürokratiefreies Jahr, vielleicht auch so eine extra Freigrenze für Gründer, Gründerinnen einführen. Und da hat er gemeint, ja, aber gerade dann, keine Ahnung, jetzt bei Cum-Ex oder Cum-Cum so, wenn man da Erleichterungen macht, auch bei der Umsatzsteuer oder auch bei der Rechnungsstellung oder was auch immer, dann sage ich, ja gut, das mag ja alles sein, aber sag mal, wie viele, also wenn du alle Steuerpflichtigen von Deutschland nimmst, wie viel Prozent machen Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte? Mhm. Ja, und wie viele, also strugglen einfach nur eine ordnungsgemäße Rechnung zu schreiben und die Buchhaltung im Griff zu haben? Jo, so ist es halt. Vielleicht noch die letzten drei Punkte, Christian. Ich meine, ja, also der 24. Punkt ist nicht so dramatisch, eine wissenschaftlich begleitete Steuerlückenschätzung. Da weiß man ja auch noch nicht so richtig, ja, was bringt denn das Ganze? Also wenn man jetzt da die Rolex wegpfänden will, ja, so, und das auf 15 Jahre und die ganze Verfolgung stärkt. Man weiß ja, da gab es auch eine Pressekonferenz von Lars Klingbeil. So, man weiß ja gar nicht so richtig, ja, auch bei den Steuerstraftaten, was kann man da an Mehreinnahmen überhaupt reinholen durch diese ganzen Maßnahmen? Ja, so, also, jo, Steuerflucht verhindern, da würde ich eher sagen, müssen wir mal die Rahmenbedingungen auch ein bisschen besser machen. Ja, aus meiner Sicht gibt es da schon krasse Instrumente. Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung haben wir alle schon besprochen im Podcast, deswegen Podcast abonnieren etc. Aber ich, da gibt es auch, ja.
Ja, ich glaube, ein Punkt ist so dieses, das sieht man bei Social Media manchmal auch, diese Leute, die da eben so sagen, ja, gründ doch einfach so eine amerikanische LLC, da gibt es ein Abkommen, die können dich dann niemals pfänden und dann machst du darüber deine Geschäfte. Beschränkte
Steuerpflicht kommt.
Ja, oder eben, ich glaube, man sieht das manchmal auch so, also zumindest, das ist jetzt sind nicht meine Mandanten, aber das nehme ich so wahr, auch bei Social Media, ja, da gründest du halt irgendwie in Dubai eine LLC und machst dann darüber deine Geschäfte. Und das sieht ja der Staat nicht, ne? Und Ich vermute, dass das sogar oft funktioniert, also dass das tatsächlich dann dazu führen kann, dass das nicht auffliegt, zumindest für einige Jahre. Und ich glaube, hier kann man, sollte man, könnte man vielleicht auch relativ schnell Verbesserungen schaffen, weil das ist natürlich schon auch irgendwie unfair. Also wenn das jetzt die Lösung wäre, du gründest irgendeine amerikanische LLC, machst dann da ein Konto und machst deine Umsätze darüber und verstörst die in Deutschland nicht und das fällt keinem auf, ist schon blöd, ne? Für alle anderen, die es ordentlich machen. Ja. Und da, ich glaube, in diese Richtung geht es auch, dass man da Steuerflucht, ich hoffe nicht, dass es dann noch eine neue Wegzugssteuer gibt oder so, dass das in die Richtung geht, das lese ich jetzt hier nicht raus. Da haben wir, glaube ich, schon genügend Probleme mit der bestehenden Wegzugssteuer. Aber dass man vielleicht dieses, hey, ich mache einfach eine Firma im Ausland und das fällt dann erstmal Jahre oder Jahrzehnte keinem auf, dass man da besser dahinter kommt, das kann, glaube ich, nicht schaden.
Ja, ich glaube auch, man will ja auch die Abkommen mit den Partnerstaaten stärken und so gemeinsame Standards durchsetzen. Ich weiß auch, in meinem Masterstudium hier, da hat man viel dann auch über so eine Mindeststeuer diskutiert. Ist alles nicht so gekommen, wie man es, glaube ich, mal ursprünglich geplant hatte. Jetzt will man halt die bestehenden Gesetze und die Datengrundlagen verbessern, auch der Informationsaustausch zwischen den Ländern, ja, der ja zum Teil wie bei den Kryptowerten schon steht, aber man will auch neue Abkommen, neue Allianzen schmieden mit anderen Staaten, dass man eben die Daten hat und zumindest geltendes Recht eben umsetzen kann.
Tja, solange da der Donald Trump in den USA am Start ist, wird es, glaube ich, schwierig. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum die Mindeststeuer eher so eine Art Quatschsteuer geworden ist, weil es machen ja einige Staaten mit, unter anderem wir, ja, gibt es ja dann. Also unsere Konzerne müssen das ja einhalten, die müssen gucken, ob sie irgendwo in irgendeinem Staat weniger als 15% zahlen und dann muss man das in Deutschland nacherheben. Aber eben so zum Beispiel in Dubai ist es so, da gibt es, glaube ich, eine Körperschaftssteuer von 9%. Das heißt, wenn ein deutscher Konzern
außer
in Dubai
tätig, du bist in der Free Zone.
Ja, oder genau, außer in der Free Zone, da ist es null. Ne, so. Und jetzt ist ein deutscher Konzern da tätig. Dann müsste der halt hier in Deutschland, da muss er in Dubai 0% zahlen, weil er dann in der Free Zone ist. Und in Deutschland sagt man dann, ja, sorry, du hast in Dubai ja nur 0% gezahlt, obwohl deine Büro und Geschäfte und bla 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 da waren. Wir wollen jetzt die 15% von dir haben. Du kannst das nicht, diesen Teil deiner Gewinne, der in Dubai angefallen ist, den kannst du nicht steuerfrei lassen. Und was macht halt Dubai? Die sagen dann, die haben so eine eigene Steuer eingeführt und sagen, falls der Konzern, der in Dubai steuerpflichtig ist, weil er hier irgendwie Substanz hat, falls der dieser Mindeststeuer unterliegt, dann wollen wir auch 15%. Ne? Das heißt, am Ende sackt sich Dubai das Geld ein und nicht Deutschland. Das heißt, wir haben kaum mehr Einnahmen durch diese Mindeststeuer. Und es bleibt natürlich trotzdem insofern unfair, der Wettbewerb, weil Dubai für alle anderen Unternehmen, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, bleibt es bei 0% Steuer. Und woran liegt das? Weil zum Beispiel die USA nicht mitmachen bei der Mindeststeuer und deswegen alle anderen Länder sagen, ja gut, die dummen Europäer und weiß nicht, Japan oder wer da noch mitmacht, das ist ja viel zu wenig, um wirklich hier zu einer Änderung zu kommen. Ne? Und das der einzige Blöde sind eigentlich wir, weil wir hier die zusätzliche Bürokratie haben. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Mercedes da jetzt an Steuerleuten hat, die nur diese Mindeststeuer da ausrechnen. Das kostet bestimmt ein paar hunderttausend im Jahr, ohne dass es wirklich was bringt. Und ja, also wenn du da jetzt, also Allianzen müsste halt bedeuten, wirklich so global, ne? Und dafür sind wir natürlich jetzt eigentlich zu klein mittlerweile und vielleicht auch hier und da belächelt für das Thema, für die ganzen schlauen Sprüche, die wir da immer so haben. Ich vermute mal, da wird man nicht mehr so viel erreichen können.
So, wir können mal den Global Head of Tax von Mercedes-Benz einladen. Dominik, kenne ich gut, war auch schon in seinem Podcast. Er kann uns sicherlich cool. das mal berichten. Auch
ja, frag ihn
im
mal.
Hinblick auf die, ja, das kann ich gerne machen. Da kommt bestimmt vorbei. Muss wahrscheinlich dann 15 Mal sagen, ich spreche nicht offiziell für Mercedes, aber da kann er vielleicht schon seine Einschätzung abgeben. Also ja, schreibe ich mal auf die Liste. Ich glaube, ein ganz interessanter Gesprächspartner. Können wir gerne mal einladen. Dann kann er vielleicht auch mal aus seiner Sicht, aus der täglichen Praxis von einem Großkonzern, dann im Deutschen, da ja, seine Sicht der Dinge mal darlegen. Das schreibe ich mal auf die Liste, dass ich den mal frage.
Sehr gut, Fabian. Ja, dann sind wir die 26 Punkte mal grob durch. Schauen wir mal, was umgesetzt wird und wie es weitergeht. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, um nichts mehr zu verpassen, Podcast abonnieren, weiterschicken und dann freue ich mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören, Christian.
Genau, bis dann. Ciao, mach's gut.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.